Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind neulich auf einen Begriff gestoßen und den fanden wir super spannend, weil wir uns beide in der Beschreibung sehr, sehr widerspiegeln konnten. Und das Wort heißt Burnout Empathy. Empathy Burnout. Empathy Burnout. Und wieso wir das spannend finden, ist, weil wir tatsächlich selber sehr, 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 sehr empathische Menschen sind und uns das beiden auffällt und teilweise sogar schadet, weil wir manchmal uns selbst daran verlieren und in der Empathie ertrinken, um den anderen Menschen ja bestmöglich zu verstehen, den besten Ratschlag mitzugeben, heilen zu helfen, Therapiestunden zu finanzieren und so weiter und so fort. Und das macht uns aus und das wollen wir auch nicht ablegen, das wollen wir auch nicht verlieren. Aber es ist nun mal so, dass es manchmal einfach zu viel wird, wenn wir uns dabei erwischen, dass wir mehr für den anderen Menschen da sind als für uns selber.
Selbst, ja.
Und wir dachten, wir gehen dem Begriff mal so ein bisschen auf den Nerv.
Auf den Grund.
Auf den Grund. Und beleuchtet so ein bisschen und das direkt an uns beiden als Beispiel, weil wir gerne auch selber so ein bisschen lernen wollen würden, was dahinter steckt, was das bedeutet, warum wir das überhaupt tun, was die Symptome sind und wie wir das so ein bisschen von uns ablegen können, und wollen bei dieser Heilungsstunde mit euch gemeinsam vielleicht daran arbeiten und gerne wissen wollen, ob es euch genauso geht, ob ihr auch jemals was von dem Burnout oder dem Empathy Burnout gehört habt oder ob das für euch auch so neu war wie für uns.
Mir fällt als Einstieg gleich eine Frage ein.
Ja.
Weil wir vor ein paar Tagen erst darüber gesprochen haben. Und man vielleicht nicht direkt mit dem Begriff was anfangen kann, aber du und ich, wir haben öfter mal die Situation, dass du mir sagst, dass du aus Gesprächen rauskommst und dich immer fühlst wie so eine beratende Person. Mhm. Du fühlst dich immer wie der emotionale Mülleimer. Du fühlst dich immer, als würdest du 30% Sprechanteil in einer Konversation haben und 70% immer die andere Person. Und das fällt dir mittlerweile so krass auf, dass du quasi schon in jede Unterhaltung mit dem Gefühl reingehst, na, schauen wir mal, ob mein Gesprächsanteil wieder nur bei 30% bleiben wird, weil die andere Person sich über mir erbricht und mir erzählen wird, wie schlimm es ihr geht, bla bla bla, weil du eine so geduldige und zuhörende Art hast. Du lässt die Menschen aussprechen, deswegen ergreifen sie auch jede Sekunde, um weiterreden zu können. Du fällst ihnen nie ins Wort. Und du übernimmst nie das Zepter aktiv. Du wartest eher darauf, dass jemand mit seinem Scheiß fertig ist, um dann reden zu dürfen, um dich dann öffnen zu dürfen. Ja gut, dann ist das Gespräch am meisten schon vorbei, weil die Person jede Sekunde genutzt hat, um sich selber mitzuteilen. Und du gehst aus Gesprächen super, super müde raus. Und ich finde das sehr interessant, weil ich weiß, dass du ein soziales Wesen bist. Und dennoch hoffst du immer, wenn du in soziale Umfelde gehst, dennoch hoffst du immer, dass du in Ruhe gelassen wirst, weil du ganz genau weißt, dass du eigentlich größtenteils von Menschen angezapft wirst, um ihr Kummerkasten zu sein.
Das zeigt mir aber gleichzeitig tatsächlich, also ja, es schadet mir irgendwo, aber gleichzeitig finde ich es fast schon angenehm, weil das zeigt mir, wo die Person steht. Ich weiß zum Beispiel von meinem Ex-Partner, mit dem ich ein Jahr zusammen war, das war tatsächlich so, dass er sich in mich verguckt hat, weil ich ihm eben dieses schöne Gefühl gab, dass er wertvoll ist und dass ich ihm gerne zuhöre und dass ich alles von seinem Tag wissen möchte. Und das war zu Beginn für mich okay, weil ich auch von Geburt an einfach kein Mensch bin, der sich zu viel, zu sehr nach vorne prescht, wenn es um Gespräche geht, weil das gab es nicht in meiner Kindheit und so bin ich auch groß geworden. Deswegen ist es für mich auch als Erwachsene komisch und ich nehme mich da immer zurück. Und ja, das verletzt mich, das ist mir besonders irgendwie die letzten ein, zwei Jahre erst aufgefallen. Und bei dem Ex-Partner war das so, dass das für mich irgendwie zu Beginn okay war und später habe ich festgestellt, dass das irgendwie nicht mehr im Gleichgewicht ist und ich davon müde werde. Und das kam aber erst viel, viel, viel später, weil ich ja eigentlich auch gerne die Zuhörerin bin, was auch übrigens ganz gut passt, weil ich jetzt nämlich eine Coaching-Weiterbildung angefangen habe und demnächst therapiere ich uns alle besonders viel und viel mehr und gestärkt, weil ich dann als individual-psychologische systemische Coachin rauskomme. Mhm. Deswegen, das passt schon mal zum Beruf tatsächlich, dass ich von Natur aus so bin. Aber ja, was mir nicht gefällt, ist, dass ich da jetzt so aware bin, dass das um mich passiert, dass ich natürlich zu doll angefangen habe, darauf zu achten und ich sofort ein Ick bekomme. Für mich ist das fast schon ein Dealbreaker, ein Red Flag, keine Ahnung was. Und ich finde es aber okay. Ich finde es okay, dass ich es zu Beginn dann schon sehe und mich das nervt, weil ich dann ja weiß, wie die Verteilung in der Partnerschaft sein könnte. Ich glaube, bei Freundschaften würde ich das nicht mitmachen. Bei einer Partnerschaft eigentlich auch nicht. Aber ich würde bei einer Partnerschaft nochmal genauer hingucken, denke ich mal, wie der Redeanteil ist. Weil, wie gesagt, ich bin auch so nicht jemand, wo ich 10 Fragen gestellt haben möchte und dann mich gezwungen fühle, darauf zu antworten, weil ich es ja gar nicht kenne. Ich würde gerne jemanden bei mir haben, der Interesse zeigt. Ich hatte in den letzten paar Folgen erwähnt, dass ich jemanden hier kurzzeitig gedatet hatte und das war so, dass diese Person zero Interest gezeigt hatte und die Gespräche waren immer so, dass wenn ich von meinem Tag nicht erzähle, kommt auch nicht eine Frage, wie mein Tag war.
Ja.
Und das ist auch okay. Ich finde, ich meine, du fragst mich nie, ob es mir gut geht, sondern du erwartest, so wie ich von dir, dass wir voneinander erzählen und so soll es ja auch in der Partnerschaft sein, aber eben nicht in einer Situationship oder Anfangsphase einer möglichen Partnerschaft oder Beziehung. Da sollte man wirklich schon Interesse haben und ich brauche nun mal dieses Go, dass jemand Interesse zeigt, wie mein Tag war und vielleicht nochmal nachgefragt wird oder wenn ich jetzt erzähle, ich mache eine Podcast-Folge, eine neue, dass gefragt wird von alleine, was ist das denn für eine? Ansonsten kriege ich das Gefühl und nicht genug Reassurance, dass die Person das nicht interessiert. Und dann kommt die Marina ins Spiel, die ich versuche so ein bisschen abzulegen, die dann sagt, weißt du was, die Person will das ja gar nicht wissen, warum soll ich denn dann von mir aus das erzählen, wenn die Person mich jetzt, wir kennen uns seit 3 Monaten, nicht einmal darauf angesprochen hat, hat sie doch ganz klipp und klar kein Interesse und das ist halt die rationale Marina, die emotionale Marina sitzt dann natürlich und denkt so, okay, kein Interesse, das ist schade, traurig, ich warte auf die Frage. Nichts davon ist irgendwie gut oder schlecht, aber es ist etwas, woran ich arbeite, wo ich jetzt besonders stark darauf achte und ich das noch nicht in eine negative Schublade überlegen würde.
Und ich muss sagen, dass ich habe auch schon öfter von diesem Buch erzählt, die Kunst, ein Egoist zu sein, wo es nicht darum geht, egoistisch zu sein und zu sagen, nein, das ist meins, nein, das ist meins, nein, das ist meins. Sondern es geht darum, so ein bisschen mehr Self-Care zu betreiben. Und das ist ja genau das, wovon du gerade gesprochen hast. Deine Empathie und deine Geduld für Menschen, für Storys, für Schicksale, für Geheule, für Auskotzen der Emotionen. Deine Empathie, die du ganz konsistent immer an den Tag gelegt hast, die du Menschen gegenüber gezeigt hast, weil du dir dachtest, ja, sie haben es verdient, weil natürlich hat jeder es verdient, gehört zu werden, weil du ja auch gerne gehört werden möchtest. Empathie ist ja auch nur etwas, was man auslebt. Also Empathie ist ja, du fühlst nach, was die Person braucht, weil du selber dich in diese Person hineinversetzen kannst und du als Marina weißt vielleicht, wie es ist, nicht gehört zu werden und deswegen kannst du dich umso besser in die Lage von Menschen hineinversetzen und deswegen bist du eine umso bessere Zuhörerin und vergisst dann aber dadurch, dass du selber auch gehört werden möchtest, aber weil du doppelt und dreifach empathisch bist, stellst du dich komplett hinten an, bist am Ende des Tages fix und fertig und warum ich gerade dieses Buch erwähnt habe, ist, wir People-Pleaser, wir denken ja immer, dass es egoistisch ist, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen oder das Wort zu ergreifen. Ich glaube, du bist da auf jeden Fall vorsichtiger als ich, weil ich habe da dieses Gefühl nicht, was so tief sitzt wie bei dir. Wir People-Pleaser, wir wollen Menschen nicht das Gefühl geben, dass sie es nicht wert sind. Deswegen stellst du dich hinten an und hältst lieber deine Klappe und machst es dann mit dir selbst aus. Aber hinten raus blutest du ja auf Menschen, die dich nicht verletzt haben, weil du aus deinen Hyperempathie, aus deiner Beziehung, die du damals geführt hast, die ja nun auch schon wieder 10 Jahre her ist oder was auch immer, wahrscheinlich sitzt das immer noch so tief, dass du andere dafür bestrafst, dass er dir vielleicht nicht zugehört hat, weil du die stille Zuhörerin die ganze Zeit warst, die ihn therapeutisch weitergebracht hat im Leben, während er dich hinten raus fix und fertig gemacht hat mit seiner unbrauchbaren Art
oder ja, absolut.
Nicht weiterentwickelnden Art.
Das ist mir ja besonders aufgefallen, dass wenn ich jetzt eine neue Bekanntschaft irgendwie getroffen habe und ich ziemlich schnell dir gesagt habe, aha, er hat mich nicht zurückgefragt, wie mein Tag war. Okay, der kommuniziert wenig oder aha, der erzählt zu viel oder keine Ahnung was. Oder mir neulich jemand über den Weg gegangen ist und der hat mir sehr viele Fragen gestellt über mich und ich mich zu dir gedreht habe und meinte, das ist mir zu viel, weil ich einfach die letzten Partnerschaften, Situationships, anscheinend den Typen Mann angezogen habe, der gerne von sich erzählt und sich auf ein Podest packt, setzt, stellt. Mhm. Und ich dann irgendwie unten bleibe, weil es für mich irgendwie okay ist, weil ich diesen Drang nicht habe, da zu stehen. Aber ich habe für mich trotzdem gelernt, dass ich auch niemanden da stehen lassen möchte. Und wenn es manchmal mal länger dauert, mal vielleicht nicht. Ich bin dann irgendwie, entweder lasse ich jemanden zu lange da und höre zu lange zu. Oder ich sage sofort, ich habe ein Ick, ich weiß, ich habe ein Problem. Bei mir gibt es irgendwie nur die beiden Extremen. Dennoch, ja, mir ist das auf jeden Fall bewusst. Und da passt irgendwie auch das Thema heute ganz gut rein, weil ich mich dadurch wirklich schon geburnt outet fühle.
Ja.
Und mit dem Begriff wollen wir eigentlich ein bisschen vorsichtig umgehen, weil ein Burnout ist auch kein Spaß und eine Diagnose. Und das ist wirklich ernst zu nehmen. Und ich war vor 5 Jahren in Therapie, weil ich von einem Arbeitsumfeld ein Burnout hatte und geheilt rausgekommen bin. Und deswegen umso spannender nochmal für mich, dass so ein Empathy-Burnout auch noch eine Art von Burnout ist. Und vielleicht nochmal kurz eine Definition, was das eigentlich verständlich erklärt ist. Es ist, ich würde es beschreiben, als ein Zustand, ganz leicht gesagt, einer emotionalen Erschöpfung. Ja. Dass wir alle emotionale Wesen sind, das ist klar. Und wenn wir zu viel von dem geben, was wir haben, aber nicht genug zurückerhalten, wenn ich alle verstehe, aber das Gefühl habe, mich niemand versteht, dann kommt es zu einer Erschöpfung, die entsteht, wenn Menschen eben dauerhaft diese Gefühle von den anderen aufnehmen, mitregulieren, mittragen, verstehen, sich da abzugrenzen auf eine gesunde Art und Weise. Ich meine, ich verstehe dich auch, aber ich habe nie das Gefühl, du saugst mich irgendwie mit deinen Themen auf. Im Gegenteil, ich kann dir Tag und Nacht hören, weil wir einander vertrauen und das bei uns beiden sehr im Gleichgewicht ist. Aber eben, wenn da keine Abgrenzung ist zu anderen Menschen oder eben keine Regeneration, dass man sich ein bisschen Zeit gibt, nochmal durchzuatmen oder das mit Menschen tut, die einem vielleicht nicht so viel bedeuten, ist das nochmal ein anderes Thema. Und was ich auch super spannend fand, als wir eben uns da so ein bisschen eingelesen haben, was mich aber gleichzeitig nicht überrascht, ist, dass natürlich mehr Frauen als Männer davon betroffen sind. Und wir gehen auf jeden Fall heute noch auf ein paar Punkte ein, warum das so ist. Und auch Menschen in Care-Arbeit, nenne ich das jetzt mal, in solchen Berufen, wo sie einfach emotional mehr gefördert werden oder mehr Verständnis oder mehr Gespräche oder Menschen um sich herum haben. Und natürlich auch Mütter.
Ja.
Mütter sind definitiv davon mit den Kindern, Familie, Ehemann, was auch immer alles ansteht, betroffen. Therapeuten, das meine ich mit Berufen, das könnten solche Menschen sein und einfach hochsensible und wahnsinnig empathische Menschen. Das sind einfach Menschen, die ja selbsterklärend sehr viel einfach damit zu tun haben. Ja.
Deswegen bin ich der Meinung, dass jeder Mensch eigentlich einen Therapeuten bräuchte, weil egal, ob man jetzt ein Therapeut ist oder eine Mutter oder eine Frau oder eine Person, die soziale Arbeit studiert hat oder was auch immer, wir brauchen alle jemanden, der uns zuhört und der unsere Batterie wieder auflädt. Und wenn uns keiner zuhört, dann staut es sich die ganze Zeit in unserem Hals, in unserem Herzen, in unserer Vagina an. Und wir brauchen jemanden, der uns hilft, diesen Knoten zu öffnen, damit wir überhaupt wieder aufnahmefähig sind. Weil das fühlt sich irgendwann so an, als würde der Druck so aufgebaut werden wie bei einem Luftballon. Mm. Der Druck wächst und wächst und es sind kleine Schritte, kleine Tropfen. Und am Ende des Tages platzt der Luftballon und keiner weiß, was eigentlich passiert ist, nur du. Und wenn man keine Care-Arbeit für sich selbst und keine Grenzen für sich selbst aufzeigt, dann werden die Menschen, und das ist gar nicht böse von denen gemeint, aber solange du den Menschen die Möglichkeit gibst, sich auszusprechen, werden sie solange sprechen, wie du sie lässt.
Absolut.
Und ich muss sagen, dieses Empathische, weil ich meine, wir beide definieren uns ja als sehr empathische Menschen, und ich finde es auch sehr, sehr frustrierend und ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber selbst, ich habe gerade an eine Situation gedacht, selbst wenn ich mit meinem Ex-Freund im Urlaub war, habe ich mich verantwortlich gefühlt, wenn das Hotel, was wir gebucht haben, nicht das richtige Essen hatte, Gott, was ihm gefallen hat.
Oh Gott.
Und es ist so heftig, wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel Verantwortung man damit auf seine eigenen Schultern nimmt, während andere einfach so durchs Leben spazieren und sagen, lalala, das ist scheiße, das finde ich kacke. Während ich dann da sitze und mir denke, oh mein Gott, ich habe das falsche Hotel gebucht, ich habe die falsche Reise gebucht, dadadada. Deswegen bin ich zum Beispiel auch super schlecht darin, mich für Reisen buchen, hatten wir auch schon mal das Thema. Mit Reisen buchen bin ich ganz, ganz schlecht dran, weil ich es nicht ertragen kann, eine Entscheidung für jemanden zu treffen, der dann auch noch Geld ausgeben muss für etwas, was ich eventuell total beschissen gebucht habe.
Wobei das natürlich auch schade ist, weil das ist ein Zustand, den kannst du ändern. Du kannst daran arbeiten, du kannst dich da reinversetzen, du kannst dich dazu zwingen und das hast du mit mir übrigens, ja. Muss ich dir auch nochmal lobend sagen. Das hat sich geändert. Die ersten Reisen waren immer von mir gebucht. Ich habe große Entscheidungen getroffen. Ja, ich habe das Gefühl, ich
war weißt immer, du noch, wie ich war, als ich noch nie Hotels buche, als ich mich nie für Hotels entscheiden konnte und du 5 Tage lang von mir genervt warst?
Sowas von. Und weißt du, wie stolz ich war, dein Durchbruch war vor einem Jahr.
Als du dich getrennt hast?
Als ich mich getrennt habe und du gezwungen warst, weil ich weinend auf dem Boden lag.
Ja. Dann geht's. Wenn du mich verantwortlich fühle für Katzen, Tiere oder Freunde.
Naja, für andere dann, kannst du das tun und in dem Moment hast du das für mich gemacht, nicht für dich. Und weil du mich natürlich da auch schon 9 Jahre kanntest. Aber wenn ich das vergleiche und lache, wirklich lache, wie es zu Beginn war. Und das Ding ist, ich glaube, das hat uns auch verbunden. Du hast es nicht gern getan und ich habe sofort das Ruder an mich gerissen, weil es mir Spaß gemacht hat und ich ein Control-Freak bin. Und ich musste lernen, Sachen abzugeben. Und bei dir war das so, dass ich gesehen habe, dass du ein kleines Opfer bist, was das Thema angeht. Und du musstest lernen, Sachen zu steuern. Und weil wir uns aber schon kannten, haben wir einander ein schönes Safe Space gegeben, dass ich dich nicht ohrfeige, weil du was Falsches gebucht hast. Was by the way auch schon passiert ist, dass du aus Versehen Berlin 2-mal Hotel gebucht hast.
Ja.
Und was hast du gesehen? Es ist nichts passiert. Ich habe dir nicht den Kopf weggehauen. Wir haben einfach ein bisschen Geld verloren.
Ja.
Nicht so schlimm. Trotzdem buchst du weiter, trotzdem machst du Sachen und trotzdem funktioniert ja alles. Und ich glaube, das sind auch so schöne Erfahrungen, die du dann vielleicht auch brauchst, um
zu sehen, dass nichts passiert.
Ja.
Und wenn etwas schief geht, dann muss man das auch einfach sehen, akzeptieren und versuchen, diese Verantwortung von den eigenen Schultern zu nehmen. Also ich bin auch sehr aware, dass ich so bin. Es quält mich auf jeden Fall. Aber ich weiß ganz genau, und das ist ja das Wichtigste, dass man vielleicht versteht, was die Quelle ist und sich selber dann, auch wenn man in seinem Gefühl drin ist, dass man es sich selber erklären kann und sich selbst vielleicht besser verzeihen kann.
Mhm. Und 2 Punkte wollte ich aber eben noch, bevor wir fortfahren, erwähnen zur Begriffserklärung. Das fand ich persönlich nämlich super spannend, was natürlich absolut Sinn macht, aber man gar nicht daran denkt, dass wenn man so ein Empath ist und irgendwie kurz vor so einem Empathy-Burnout steht, was ein Mechanismus ist, was dahinter steckt, ist, dass man immer in so einer Bereitschaft ist, dass unser Kopf immer bereit ist, das zu geben, wovon wir gerade gesprochen haben, dass es im Prinzip keinen emotionalen Ausknopf
gibt. Es gibt keine Pause.
Es gibt keine Pause. Du bist dauerhaft irgendwie, deine ganzen Spiegelneuronen im Schädel sind einfach dauerhaft aktiv und am Arbeiten und bereit, dir zu helfen, zu unterstützen, zu keine Ahnung was. Das ist einfach so ein Ding, was einfach da vorherrscht und dein Nervensystem auch. Wir reden in der letzten Zeit so oft über Nervensysteme, die wir regulieren wollen, dass wir unser beider entspannen wollen, weil wir ganz oft irgendwie so ein Auf und Ab haben. Und das ist einfach die ganze Zeit in so einem Dauer, ich fühle mit. Ich fühle mit, Alarm, es gibt keinen Ausknopf und es ist kein Wunder, dass wenn du die ganze Zeit so auf Dauer, ich muss helfen, nicht zur Ruhe kommst. Und das ist heftig, heftig, heftig für deinen Kopf und für dein Herz und für deinen Körper. Ja. Darauf gehen wir gleich auch nämlich nochmal ein, dass es auch den Körper deswegen belasten kann. Und deswegen ist das zum Beispiel so, dass bei meinem Burnout vor 5 Jahren war das so, dass ich überhaupt nicht gedacht habe, dass das irgendwas mit Emotionen zu tun haben könnte.
Natürlich nicht.
Bei mir war das wirklich so, dass ich 8 Monate dauerhaft krank war. Leute, ich lüge nicht. Ich hatte alle 2 Wochen von gefühlt einer Mittelohrentzündung bis Lungenentzündung bis Mandelentzündung bis keine Ahnung, das waren alles so Dinge, wo ich dann 2-3 Wochen weg war. Meine, die Krankheitstagenanzahl bei der Arbeit war einfach enorm. Und dann bin ich zu einem Arzt gegangen, habe gesagt, ja, ich habe schon wieder eine Mandelentzündung. Und dann hat sie gesagt, oh, sie waren ja vor 2 Wochen schon mal hier. Und ich so, ja, ich weiß, das ist nicht weggegangen. Blablabla. Und dann gucken wir beide irgendwie auf die Krankheitsblätter. Und dann meint sie, ja, sie sind schon ziemlich häufig hier. Und dann habe ich bei dem Wort angefangen zu heulen, bei einer Hausärztin. Und die gesagt hat, naja, gut, Marina, dann schauen wir mal, woran es liegen kann, weil das ist eine Akte, die gerade sehr dick ist an Krankheiten. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen. Sie hat mich dann weitergeleitet an irgendwie Spezialisten. Ich habe ein paar Anrufe getätigt, mich beschwert, dass ich so eine Scheiße wie eine Therapie niemals machen möchte. Ich bin noch nicht doof. 5 Jahre später bin ich froh, dass ich die gemacht habe. Die war vielleicht nicht so, wie ich mir das erhofft oder gewünscht habe, aber ich saß da 1 Jahr und habe einmal die Woche gesprochen, mir alles aus der Seele gesprochen, 1-2 Sachen für mich mitgenommen, die mich tatsächlich begleiten. Und damit wollte ich eigentlich nur als Beispiel geben dass sich körperlich bei mir ausgelöst hat. Aber
wie hat es sich eigentlich angefühlt, 99% gesprochen zu haben in der Therapie?
Das war, ich habe jedes Mal nicht dahin gewollt. Ich habe jedes Mal kurz davor gesagt, Mann, wieso, nur noch das, nur noch die Stunden. Ich glaube, ich hatte insgesamt 12 oder 24 in 1,5 Jahren. Und irgendwann musste ich nur noch einmal im Monat dahin. Das war für mich eine Qual dahin. Und dann saß ich da, wir haben gesprochen. Gefühlt hat sie andauernd gesagt, so, ja, ja, haben Sie recht, machen Sie gut, machen Sie weiter. Dann bin ich rausgegangen und dachte so, hä, wie dumm. Und habe mich danach aber gleichzeitig so erleichtert gefühlt, dass ich mir dachte, es ist ein schönes Gefühl, jemanden voll zu labern, bei dem ich nicht das Gefühl habe, ich muss schlau sein, ich muss weise sein, ich muss gut aussehen, ich muss zuhören, ich kann einfach aktiv drauf loslabern. Und nachträglich, ich bereue kein bisschen, dass ich es gemacht habe, weil dieses Lernen zu sprechen und mich in den Mittelpunkt zu drängen, war einfach besonders wichtig für mich. Und das ist einfach auch bei Empathen super wichtig, aber bei hochsensiblen Menschen, weil die saugen zu viel auf und du musst dir diesen Platz geben. Du musst auch mal sagen, Girls, ich brauche eine Girls Night, ich muss euch mal jetzt eine halbe Stunde volllabern. Du kennst mich ja jetzt, wie gesagt, schon sehr lange. Du hast die Momente, die jetzt nicht jede Woche kommen, aber wo ich mal einen Tag so gesprächig bin, dass du irgendwann sagst, okay, halt die Fresse. Ich liebe solche Momente. Dann fällt mir auf, dass ich mich gerade besonders geöffnet habe und Redebedarf habe, weil ich natürlich immer noch, ich bin 35, ich verfalle in meine Muster zurück. Und das ist auch okay, ich habe mich damit abgefunden, aber es ist schön, wie gesagt, so eine Awareness zu haben, vor allem besonders wir Frauen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass besonders Frauen davon betroffen sind. Und ich würde dich gerne jetzt fragen, was du denn vermutest, und du weißt die Antwort aber auch schon, warum das besonders bei den Frauen ist.
Naja, wir werden unser ganzes Leben darauf konditioniert, dass wir lieb sein sollen, zuhören sollen. Wir sind so rücksichtsvoll. Meine Mutter sagt immer, und da kriege ich die Krise mittlerweile. Früher war es nicht so, aber jetzt mit dem Wissen, was wir mittlerweile haben, kriege ich immer wieder die Krise, wenn meine Mutter sagt, ja, meine Tochter war immer ganz lieb, die war immer die Liebste, die war immer ein Engel, die hat nie irgendwie Nein gesagt, die hat ne. Und ich als Anni sehe mich als kleines Mädchen, was kontinuierlich mit ihrer Empathie, es war nämlich auch so, dass ich dafür bekannt war, selbst schon im Kindergarten und in der Grundschule, war ich eigentlich immer mit den Problemkindern des Kindergartens und der Grundschule befreundet. Und die Lehrer wussten irgendwann nicht mehr, was sie mit diesen Problemkindern machen sollten, weil das war irgendwie kurz vor von der Schule verweisen. Und die Eltern sind tatsächlich auf meine Mutter zugegangen und haben meine Mutter gefragt, wie es denn sein könnte, dass ich es aushalte, mit diesen Teufelskindern klarzukommen. Das waren meine Freunde, das waren quasi meine ersten Patienten, die ich hatte. Und ich finde es ganz schlimm, wie ich scheinbar meine ganze Jugend, und ich würde sagen, oder meine ganze Kindheit, und ich würde sagen, ich hatte natürlich eine schöne Kindheit und alles, aber ich habe mich mein ganzes Leben, seitdem ich in den Kindergarten gegangen bin und wahrscheinlich auch schon vorher, weil unser Unterbewusstsein wird ja schon in den ersten 3 Jahren unseres Lebens irgendwie strukturiert, dass ich mich scheinbar konstant seit dem Kindergarten in einer Empathierolle befinde, in der ich ständig Aufmerksamkeit anderen Menschen gegenüber erbringen musste, andere auffangen musste, anderen helfen musste und nie gelernt habe, meine Grenzen aufzuzeigen. Ich muss immer lachen. Wir haben eine Situation, deine Schwester hat ja ein Kind und sie erzieht ihre Tochter sehr selbstbestimmt. Und ich fand eine Situation witzig, da waren wir in deiner Wohnung und haben alle zusammengesessen und dann hat deine Nichte gesagt, dass es ihr zu laut ist und dass sie den Raum gerne verlassen würde. Und da dachte ich mir so, krass, also als allererstes denke ich mir, du kleine Prinzessin, du nimmst dich ja ganz schön wichtig. Und im nächsten Moment denke ich mir heftig, wie Kinder im Kindesalter lernen, sich abzugrenzen, ohne sich dafür schlecht zu fühlen, ihre eigenen Gefühle ernst zu nehmen, sie keine Hindernisse haben, Nein zu sagen, sich von einer Situation zu entfernen, ohne anderen weh zu tun. Aber einfach, so wie das Buch sagt, die gesunde Art oder die Kunst, ein Egoist zu sein, einfach für sich selbst zu entscheiden, ohne anderen damit zu schaden und sich selbst damit aber einen riesengroßen Gefallen zu tun, damit sie eben nicht die nächsten 15, 20 Jahre ihres Lebens immer nur ja, 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 ja sagt und dann mit 25 sich unsere Podcasts anhören muss, weil sie es nicht mehr aushält und in ihren 20ern schon in irgendeinem Empathy-Burnout befindet. Weil wir natürlich auch je mehr Digitalismus in unser Leben kommt und Co., wir werden ja ständig strapaziert von allen Seiten, ob es jetzt Werbung ist oder Menschen oder Schnelligkeit oder TikTok oder Tinder oder hast du nicht gesehen, alles geht schnell, 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 schnell. Und wenn man dann selber nicht schafft, sich die Auszeit zu nehmen und zu meditieren oder spazieren zu gehen oder zu sagen, nein, ich grenze mich davon ab, wird man natürlich von all diesen Gefühlen aufgefressen.
Überrannt.
Man muss sich selber davon abgrenzen und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es wichtig ist, die Entscheidung für sich selbst nicht als Egoismus zu deklarieren. Weil ja. Es ist nicht egoistisch, sich für seine eigenen Bedürfnisse zu entscheiden.
Und das ist das Schöne.
Keiner wird aufpassen.
Dass meine Neffin genau das jetzt schon lernt. Nichte. Nicht den Neffen. gut, dass du das weißt.
Ja.
Das in einem jungen Alter lernt, besonders als kleines Mädchen, was ihr irgendwann nicht mehr sein wird, das kleine Mädchen, sondern eine starke, independent Frau, die von vornherein sich nicht erlauben lässt, dass man sie so behandelt, wie zum Beispiel du und ich es in einem Teenage- junge erwachsene Frauenalter zugelassen haben.
Und das wird ganz logisch für sie sein. Sie wird ganz logisch anderen Menschen, wenn die sich auf den Schlips getreten fühlen, wird sie sagen, aber was ist denn daran falsch, wenn ich selber sage, dass mir das nicht passt?
Und das ist eine ganz, ganz geile Grenze, bei der ich jetzt schon neidisch bin und die ist gerade mal 4 Jahre alt. Aber du liegst genau richtig, das ist es halt leider. Uns wird schon da in diesem Kindesalter in die Wiege gelegt, wie wir als kleine Mädchen und junge Frauen und alte Frauen zu sein haben, dass uns zugesagt wird, dass wir Frauen ja nun mal empathische Wesen sind.
Ja.
Und deswegen haben wir jetzt diese, meine Schwester hat das nämlich mal gesagt, emotional labor einer Frau und einer Mutter, dass uns von uns erwartet wird, dass wir für die Harmonie zuständig sind, weil das so eine gewisse weibliche Kompetenz ist, die wir haben müssen, dass wir auch so eine Art ausgeprägtes Schuldgefühl beim Nein sagen haben. Das ist bei uns beiden besonders, besonders stark. Das hat sich aber auch gebessert. Und dann solche Sätze fallen wie, ach, du bist eine Frau, du bist doch automatisch sensibel, empathisch, laut, leise, wie auch immer. Dass einfach zu viele Dinge und Sätze es gibt, die uns an den Kopf geworfen werden, die einfach klischeehafterweise immer noch an uns kleben, die vor Jahrzehnten geschaffen wurden. Und das soziale Umfeld uns das immer noch nachträgt.
Und ich finde aber auch, dass wir nicht versuchen müssen, dass jegliche Geschlechter auf einer Stufe sein müssen. Ich glaube, dass Frauen generell mehr Soft Skills besitzen, weil wir einfach grundsätzlich Mütter sind. Es ist wahrscheinlich in unseren Genen, dass wir uns kümmern, dass wir uns sorgen, dass wir
zuhören, trösten,
Probleme lösen, kuscheln, knuddeln wollen und dass wir eher Bedürfnisse dass wir vielleicht halt, eher weicher sind als vielleicht Männer, so. Deswegen finde ich, man muss nicht auf Biegen und Brechen darum kämpfen, dass wir alle ausgeglichen sind und jeder den gleichen Anteil in sich hat. Ich finde es wichtig zu wissen, dass wir es in uns haben, aber ich finde es genauso wichtig, auch sich selbst einzugestehen, dass wir nicht dafür verantwortlich sind. Wir dürfen es ausleben und wenn wir unsere Weichheit fühlen, dann ja. Aber es ist nicht so, dass wir augenrollend dann irgendwie für alle Care-Arbeit leisten müssen, nur weil wir Frauen sind, die halt auch so empathisch und so lieb und so hilfsbereit und sind.
Ja, und das Schöne ist, also Empathie kann ja eine Schwäche und eine Stärke sein, sage ich immer. Und du und ich haben das immer als eine Stärke angesehen. Und jetzt, nachdem wir uns so ein bisschen um das Thema gekümmert haben und so deep gedeift sind, finde ich es natürlich auch spannend zu sagen, dass natürlich die Kosten eines Empathenseins eigentlich auch relativ hoch sind, weil eben so ein Burnout entstehen kann und man kann sich auch so ein bisschen mal hinterfragen, wie erkennt man eigentlich sowas und vielleicht können wir auch ein paar Symptome, die wir entweder an uns oder an unserem Umfeld so ein bisschen betrachtet haben und uns eingelesen haben, erzählen, weil natürlich kann jeder sich jetzt als, ach, ich bin geburnoutet, weil ich zu empathisch bin, betiteln, aber es gibt halt wirklich ein paar konkrete Sachen, die man empfindet und ich finde, die sind gar nicht mal so weit entfernt von dem, was ich gefühlt habe, als ich mein soziales Arbeitsburnout hatte, denn da lag es nämlich, mein Burnout lag nicht nur daran, dass ich überfordert von der Arbeit war, nein, es ist, weil ich zu viel von dem getan habe, was mir nicht gut tut und zu wenig von dem, was mir gut tat und das war die Arbeit, das war das soziale Umfeld bei der Arbeit, die Teamführung, der Chef, der einfach kein guter Chef war und sogar 2 Chefs, die ich damals hatte, die mir nicht gut getan haben. Und das
die dich alles, auch nicht geschützt haben, überrollt zu werden.
Ja, und dieses Emotionale, nicht der Workload, sondern dieses Emotionale drumherum war das, was mich erschöpft hatte. Und das kann man auch so ein bisschen widerspiegeln lassen bei dem Empathy Burnout, denn dieses Gefühl empfindest du dabei auch. Plus eine gewisse, das habe ich häufiger mal, phasenweise, und das hast du irgendwie Anfang des Urlaubs von mir, glaube ich, häufig gehört, oder grundsätzlich das letzte Jahr, dass man so ein Gefühl von einer inneren Leere hat, dass man manchmal so ausgesaugt sich fühlt, dass man irgendwann sitzt, aus dem Fenster glotzt und sagt, boah, ich bin so leer von diesem, ich muss funktionieren, während ich bei den Menschen bin, die mich brauchen und für die ich da sein möchte und ich einfach dadurch ausgesaugt bin. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schlimm, dieses Gefühl, dass man sich so leer und einsam vielleicht sogar fühlt.
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, mich erinnert das so ein bisschen an unsere Arbeitsmeetings, Das sind so diese Momente, in denen man, sobald die Kamera angeht, und wir lachen darüber, wenn wir TikTok sehen, aber das sind so die Momente, wenn die Kamera fürs Meeting angeht und alle haben ein lächelndes Gesicht und alle sagen, ah, toll, und wie war dein Wochenende? Und ja, war schön mit der Familie, bla 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 bla. Und das jeden Tag, 5-mal am Tag. Du setzt eine Maske auf, du lächelst die ganze Zeit, funktionierst die ganze Zeit, weil du einfach ein soziales Wesen bist und in diesem Gefüge eines Teams sozial sein musst, weil du kannst jetzt auch nicht sagen, ich habe keinen Bock, eure scheiß Visagen zu sehen, keinen Bock, über das Kackthema zu sprechen und generell habe ich überhaupt gar keine Lust, ich will ins Bett gehen, das würde man ja niemals machen. Aber ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jeder Mensch, der in irgendwelche Meetings reingeht, sich zwingt, irgendwie eine Fassade aufzubauen und das tun wir im normalen Leben ständig. Mhm. Also wenn wir, guck mal, jedes Mal, wenn wir ausgehen und eigentlich alleine sein wollen zwischen Menschen und dann jemand zu uns kommt, ist es auch so ein bisschen paradox. Wir sitzen ganz oft zusammen, also wollen Menschen um uns herum haben, weil die sollen bloß nicht mit uns reden, weil wir uns dann wieder verantwortlich fühlen, sozial zu funktionieren.
Ja. Absolut. Ja. Und das Krasse ist, dass dann auch noch so ein weiteres Gefühl dazu kommt, was ich auch häufiger gefühlt habe. Und du witzigerweise auch erst vor kurzem in Dating-Situationen zu mir meintest, ja, weil du völlig überfordert bist. Mhm. Als wir gemeinsam saßen und ich gesagt habe, boah, irgendwie, es sind 4 Situationen, die mit Männern zu tun haben, waren auf einmal so belastend geworden, auch wenn nichts davon fatal war. Und es geht hier nicht um Liebesgeschichten, sondern einfach ausgesaugt und ausgenutzt worden sein, dass ich irgendwie am Abend mal da saß und zu dir und du meintest, ja, was fühlst du denn, wenn jetzt das und das passiert oder wenn du all diese 4 Sachen erledigt hast und diese 4 Belastungen, und du hast mir Fragen gestellt und ich so, boah, Anni, ich weiß es nicht, ich kann dir gerade nicht sagen, was ich fühle. Und in dem Moment habe ich es nicht gecheckt, aber später im Nachhinein habe ich verstanden, dass ich nichts gefühlt habe. Nicht, weil ich keine Gefühle hatte, sondern weil ich zu viele von denen hatte, ich überfordert war und die nicht sortieren konnte. Und diese Gefühlslosigkeit, die man dann empfindet bei so einem
Taubheit.
Taubheit, Leere, ist einfach leider keine Leere, sondern emotionale Überforderung.
Ja.
Ich war so überfordert manchmal von Situationen und das bin ich ja sehr schnell tatsächlich. Ich habe das Gefühl, ich bin schneller überfordert von Situationen und deswegen bin ich manchmal auch weg in Gesprächen, weil ich dann auf einmal irgendwie so eine Grenze erreiche und früher war das nicht so doll. Ja, jetzt ist es ein bisschen mehr, dass ich mich verabschiede als du. Ich habe nicht das Gefühl, dass du so schnell da irgendwie überfordert oder zu viel hast und wir geben eigentlich beide gleich viel. Ich würde nicht sagen, ich gebe mehr oder nicht, aber ich habe das Gefühl, meine Grenzen sind einfach mittlerweile schneller erreicht, weil ich aber nicht genug positive Erfahrungen zurückbekommen habe, um das wieder aufzuladen, so ein Grundbehälter von Empathie und Zuhören und für jemanden da sein.
Und ich glaube auch, dass du viel mehr darauf bedacht bist, auch noch dabei korrekt zu sein. Ich glaube, ich bin weniger politisch korrekt, deswegen nehme ich mir da vielleicht ein bisschen mehr die Frechheit raus, auch mal vielleicht Fehler zu machen. Und du bist immer sehr darauf bedacht, perfektionistisch zu sein und dann auch genau richtig, korrekt, reliable, anfechtbar, politisch korrekt, rechtlich korrekt, alles korrekt. Und deswegen setzt du dich dann vielleicht nochmal einen Tick mehr unter Druck als jemand, der einfach sagt, so, ach, ist mir scheißegal, was ich jetzt sage und ich kotze es jetzt einfach raus und was ich damit anfange.
Ja,
also du bist auch eine sehr ernsthafte Person.
Würde ich gerne mehr machen, aber ich glaube, das kriege ich so leicht nicht mehr ganz aus meinem
System. Solltest du auch nicht.
Sollte ich auch nicht, das stimmt.
Ich habe nämlich auch letztens gesagt, weil ich das zuletzt zum ersten Mal gehört habe in meinem Leben, ich finde nicht, dass wir uns alle so optimieren müssen, dass wir am Ende des Tages alle vom Fließband die gleichen Menschen sind.
Und perfekt sind.
Ich finde, wir sollten nur, und das ist auch das Ziel dieser Folge, wir wollen niemanden verändern, wir wollen einfach nur, dass eine Awareness hergestellt wird, dass man sich selber sowas, dass man das sich selbst eingestehen kann, dass man erkennen kann, dass man das in sich hat und einfach lernt, damit umzugehen. Hm.
Naja, und vielleicht kurz nochmal zusammenfassend bei den Symptomen, auf die man achten könnte, ist, neben dieser Leere, neben dieser Gefühlslosigkeit, war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich sehr schnell gereizt war, wenn ich zu viel von dem Ganzen hatte, auch den Menschen gegenüber, die man vielleicht mag, dass man auf einmal so richtig ausrastet und kurz einander anzieht. Das hatten du und ich. Wir hatten in 9 Jahren unseren ersten Streit vor ein paar Wochen, weil wir überfordert waren, uns um Menschen zu kümmern und für andere da zu sein und zu wenig einander und uns selbst alleine gegeben haben. Und dann haben wir uns angefangen anzuzicken und bis heute nicht verstanden, was das eigentlich war. Jetzt ehrlich gesagt, wenn wir dieses Thema betrachten, kann ich ganz genau sagen, dass es einfach so ein kleiner Ausraster-Burnout war, weil wir einfach nicht genug uns selbst gegeben haben.
Ja.
Naja, und du bist halt leider dann gereizt auch den Menschen gegenüber, die du liebst, ob das die Mutter, Hund oder Schwester ist. Und was definitiv auch eben schon erwähnt wurde und nochmal erwähnenswert ist, dass das sich auf körperlicher Ebene auswirkt und du dann einfach müde, vielleicht angespannt, verspannt, erschöpft bist, Schlafprobleme hast und so weiter und so fort. Und dass man irgendwie neben diesen gereizten einander anzicken anfängt, so ein bisschen zynisch zu sein,
ja,
und einander anmotzt, ja, oder irgendwie einfach sagen, Gott, ich kann das nicht mehr hören, das ist mir zu viel, wir haben schon 10.000 Mal drüber gesprochen, ja, und so weiter und so fort. Und was ich persönlich schlimm finde, ist, was aber auch definitiv ein Hinweis darauf ist, dass du vielleicht mit dem Thema dich beschäftigen solltest, ist, dass man sich anfängt, schuldig zu fühlen.
Oh mein Gott, und du und ich fühlen uns
andauernd schuldig.
Wenn unsere Mütter irgendwas sagen, wir sind höchst geladen,
ja,
die Waffe ist geladen, weil irgendwas wieder gesagt wurde, was uns gesagt wird, seitdem wir 5 Jahre alt sind, und auf einmal schießt man los und in der nächsten Sekunde fühlt man sich so schlecht, weil man ganz genau weiß, unsere Mama ist diejenige, die eigentlich immer wohlwollend ist, und auf einmal sind wir diejenigen, die sie blöd anzicken, weil die Mutter einfach nur sagt, dass man den Teller vielleicht hätte in den Schrank reinstellen, ja, sollen, aber man klatscht direkt zurück.
Und ich muss auch nochmal betonen, es ist ja auch nicht, wir wollen ja auch gar nicht mit dieser Folge erreichen, dass wir alle zero Empathie haben, sondern uns einfach abgrenzen auf eine gesunde Art und Weise und uns selber vielleicht als Affirmation oder Glaubenssatz mitgeben und sagen, ich sehe dein Gefühl, ich verstehe dein Gefühl, aber ich trage dein Gefühl nicht.
Ja.
Es ist nicht mein Gefühl. Ich, ja, bin für dich da, wir können drüber reden, aber ich grenze mich ab und ich gehe schlafen, ohne dein Gefühl zu meinem Gefühl zu machen.
Ja.
Das ist vielleicht auch ganz wichtig, nochmal zu betonen. Und ich will definitiv, dass wir auch nochmal kurz euch mitgeben, was wir uns vorgenommen haben.
Ja.
Wenn wir merken, wir sind schon wieder bei so einem Empathy-Burnout und wir wollen nicht in diesen Teufelskreis und dieselben Muster zurückverfallen, was wir uns vorgenommen haben, zu machen, damit wir wieder regulierter an die ganzen Sachen rangehen, dass wir die Menschen um uns herum vielleicht nicht wegen eigener Müdigkeit und über dem Übergeben, dem zu viel geben, ja, ausrasten. Mhm. Und das Wichtigste ist, wir haben ja vorhin schon über das
Thema... Wir sprechen ständig darüber.
Nervensystem gesprochen, ja. Und man muss einfach das eigene Nervensystem mehr beachten, darauf hören und regulieren. Wie kannst du das machen? Indem du ein bisschen Abstand nimmst. Das ist so das, was ich, glaube ich, am meisten wahrscheinlich für mich tun werde. Und es muss nicht bedeuten, dass ich den Raum verlasse.
Das tust du aber schon. Das tun wir beide.
Das haben
wir früher nie getan. Das tun wir jetzt. Dass wir uns Zeit geben.
Ja, dass wir auch vielleicht die Menschen, die uns zu viel genommen haben, in Gesprächen auch nicht noch ein zweites Mal sofort wiedersehen, sondern uns ein bisschen Zeit nehmen und die Person vielleicht später wiedersehen, dass wir einfach Mikropausen einlegen oder Abstand zu den Menschen oder eben Pausen nach solchen Gesprächen. Wenn du merkst, das Gespräch war ein bisschen zu viel, das war mir zu intensiv, ich nehme eine kleine Pause von dem Gespräch oder von der Person, und das muss überhaupt nichts Böses sein. Es ist einfach so, dass du dann diese Stille für dich nehmen solltest, ohne dass du gerade voll gelabert wirst und voll gesogen wirst mit irgendwelchem Input, der ja eigentlich gar nicht deiner ist.
Ja.
Und dass wir anfangen auch, das mache ich ja morgens gerne irgendwie hier mit meinem Kaffee und mit meinem Saft, mit meinem Obstteller morgens, wenn ich alleine auf dem Balkon auf der Terrasse sitze, dass ich einfach eine Meditationsmusik anmache. Und ich bin kein Meditiermensch, mache das jetzt nicht professionell, ich mache nur die Musik an und fange einfach an zu atmen, so ein bisschen rauszuhören, wo sind vielleicht Vögelgezwitscher, wo ist vielleicht eine Katze, die irgendwie rummiaut oder ein Hund, der bellt oder irgendein Windblätter, die hin und her fliegen.
Mit dir selbst sein, ne?
Einfach so ein bisschen meinen Körper regulieren und einfach atmen. Und das klingt albern fast schon, aber es hilft wirklich, wenn du kurz da sitzt, durchatmest, und es gibt ja Atemübungen, die ihr auf jeden Fall mal bei der Meditation mitgoogeln könnt. Ich mache das jetzt ohne, weil ich, wie gesagt, kein Profi bin, aber das alleine schon hilft mir. Ihr müsst kein Profi und gar nichts sein. Ihr setzt euch hin, ihr atmet, und ich verspreche euren Ärschen, dass das hilft.
Und ich finde auch, wenn ich darüber nachdenke, in welchen Situationen man das ganz gut machen kann, ich bin in Hamburg immer ganz gerne spazieren gegangen und habe mir dann beruhigende Musik in die Ohren gesteckt, bin mit meinem Tee rausgegangen und habe mir dann die Bäume angeguckt oder das Wasser oder einfach nur in den Himmel geguckt, wie die Wolken sich bewegen. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, sich in dieser schnellen Welt, wie wir es ja eben gerade schon erwähnt haben, sich in der schnellen Welt diese Mikropausen generell immer zu nehmen, so wie du sagst, regelmäßig. Nicht nur, wenn es akut ist, sondern einfach mal zu sagen, hey, ich bin ein Individuum, ich funktioniere in diesem System und ich brauche diese Pausen, damit ich nicht überreguliert bin oder überstimuliert bin. Und einfach mal mit sich selbst zu sein, seine Gedanken baumeln zu lassen, seine Gedanken sortieren, weil wenn man immer umgeben ist von Menschen, von Geschehnissen, gibt man sich nie die Zeit. Und wenn man als Empath, also ich meine, wir sind ja jetzt alle hier im Kreise der Empathen, scheinbar fühlt ihr euch angesprochen von der Folge, wenn ihr noch dabei seid. Mhm. Wir fühlen uns alle als Empathen, als sensible Menschen. Und wir brauchen diese Pause, um uns ein bisschen zu organisieren in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, herauszufinden, was wir eigentlich gefühlt haben. Ist das, was ich gerade fühle, eigentlich Wut oder Trauer? Oder habe ich einfach nur einen Furz quer sitzen? Ist es meine hormonelle Lage? Hat mir irgendwer irgendwas getan? Und dann kann man auch erst anfangen, an sich selbst zu arbeiten, wenn man den Grund erst gefunden hat. Und witzigerweise ist mir jetzt gerade bei dem, also ich meine, wir wollen ja gerade die Probleme lösen oder das Gefühl lösen, die Hemmnisse lösen, den Druck uns nehmen. Ich habe gerade an eine Situation gedacht, ich hatte eine Kollegin und die hat den Raum immer betreten mit dem Satz, ich habe eine Idee.
Oh Gottes Willen.
Und jeder wusste mittlerweile nach diesem Satz, dass das jetzt bedeutet, okay, diese Person wird jetzt sagen, was sie denkt und wird danach dann erwarten, dass jemand diese Aufgabe übernimmt. Mhm. Und ich habe in dieser Firma sehr lange gearbeitet und hatte sehr lange Zeit, mich damit auseinanderzusetzen.
Nicht die Person zu sein?
Wie alle funktionieren. Ich hatte Zeit, mich an alle zu gewöhnen. Ich hatte Zeit, ich selbst zu sein, ohne aus Höflichkeit vielleicht irgendwie zu reagieren, weil je länger man sich kennt, umso mehr vertraut man sich und umso mehr erlaubt man sich vielleicht auch, man selbst zu sein. Und ich habe mich beobachtet und habe am Anfang festgestellt, dass ich dazu tendiert habe, aus diesem Mitgefühl heraus direkt, wenn jemand sagt, ich habe eine Idee, könnten wir tun, könnten wir machen, könnten wir umsetzen. Sobald ich einen Funken von Machbarkeit in dieser Aussage gespürt habe, habe ich dazu tendiert, meine Hand aufzumachen und zu sagen, okay, ich kann das irgendwie übernehmen, ich kann das irgendwie regeln, ich kann das in diesen 8 Stunden Stress, die ich sowieso schon habe, kann ich das irgendwie implizieren und wenn ich dafür eine Überstunde mache, okay, alles klar. Und irgendwann war das dann so, dass ich das zu oft gemacht habe und ich habe dann gemerkt, dass dieser Zynismus in mir hochgekommen ist und ich dann immer direkt schon gesagt habe, ja, hast du eine Idee? Das ist ja schön für dich. Scheiße. Und diese Person meinte das aber gar nicht und das ist schon wieder so ein Sinnbild für Empathie, die hier auch an falscher Stelle ist. Diese Person hat den Raum betreten. Diese Person hat eine Idee geäußert. Diese Person hat nicht mit dem Finger auf jemanden gezeigt und gesagt, du machst das jetzt, sondern diese Idee wurde geäußert. Es war mein Fehler als Anni zu sagen, ich mache das, weil ich meine Ressourcen nicht geachtet habe, weil ich meine Kapazitäten nicht kalkuliert habe. Ich habe dazu tendiert, es zu tun, war danach frustriert, bla bla bla. Und irgendwann war das so, dass die Person wusste, dass sie überfordernd ist mit dieser Aussage. Und sie stand neben mir und meinte zu mir, Anni, nur weil ich versuche, dir den Affen zu geben, heißt das nicht, dass du den Affen auf deinen Tisch setzen musst. Und seitdem ist es in meinem Kopf geblieben, dass wenn jemand etwas sagt, mein Appellohr und mein People-Pleaser und mein sag bloß niemals nein und sei ein gutes Mädchen. Ich habe dann gelernt, mich davon abzugrenzen und mir zu sagen, nur weil jemand etwas sagt, wenn ich jetzt beispielsweise krank wäre zu Hause oder im Homeoffice und ich hätte diese Frage gar nicht gehört, wäre ich aber dieser Frage gar nicht konfrontiert. Und dann würde sie auch gar nicht zu meiner Aufgabe werden. Also kann ich mich auch abgrenzen, obwohl ich in demselben Raum sitze. Wieso sollte ich mich als Einzige verantwortlich fühlen, statt irgendwie zu sagen, okay, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin und können Kapazitäten umschiften. Das war bei mir ganz, ganz schlimm, auch irgendwie, wenn es um Aufgaben im Team ging oder sowas, dass ich mir alles immer auf meinen Tisch gesetzt habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist totaler Quatsch, was ich hier tue, weil es erstens mich selber kaputt macht und zweitens hinten raus auch noch super ineffizient ist. Weil wenn man sich anstöpseln lässt von 5 verschiedenen Staubsaugern, ja, nee.
Hast du gut gemacht. Hast du gut und richtig gemacht. Das hat dich sehr lange Zeit gekostet, aber du bist an dem Punkt angekommen.
Ja.
Und du hast, Achtung, das ist ganz wichtig, eine Grenze gesetzt.
Ja.
Du hast eine Grenze gesetzt und das ist unfassbar wichtig in solchen Momenten und Fällen und Lebensjahren, um die nicht zu vergeuden mit zu viel Empathie und zu viel was auch immer, dass wir lernen, wie man diese emotionalen, vielleicht auch körperlichen Grenzen setzt.
Ja.
Dass wir aufhören, Menschen zu erlauben, diese Grenzen zu überschreiten. Dass wir vielleicht auch lernen, was tut mir gut und wie kann ich diese Grenze setzen, ohne dass ein Schuldgefühl, weil wir eben von Schuldgefühlen gesprochen haben, auftaucht. Und die ersten ein, zwei Male hattest du vielleicht ein Schuldgefühl oder dich unwohl gefühlt, dass du Nein gesagt hast, aber es hat dir auch geholfen, dass sie, die Person, aktiv war und gesagt hat, du musst das doch gar nicht annehmen. Mhm. Und ich glaube, das hat dich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen erleichtert, dass du aufgehört hast, dieses Schuldgefühl zu die haben. Verantwortung. Und genau, und dann hast du gelernt, dich so ein bisschen abzugrenzen. Du hast gelernt, dass Schuld nicht unbedingt irgendwie dann sofort Schuld sein muss, sondern du hast es vielleicht neu bewertet und das ist wichtig, dass wir es tun, dass wir sagen, Schuld ist eben nicht ein Zeichen, dass sie was falsch gemacht haben, sondern dass du dich für dich entschieden hast und wir dieses Muster irgendwie versuchen zu verlassen und das kannst du nicht sofort machen, das kannst du nicht, nachdem du die Folge gehört hast, lernen, sondern du musst das aktiv üben, dass du diese emotionalen Grenzen setzt, diese Schuld neu bewertest und versuchst, diese Empathie, die du fühlst, in dich hinein zu versetzen. Zeig diese Empathie, die du den anderen zeigst, einfach mal dir selbst. Selbstmitgefühl, statt dich zu hassen, zu kritisieren und keine Ahnung was. Und frag dich vielleicht in dem Moment, wenn du es nicht ganz alleine schaffst, wie würde ich mit einer Freundin darüber sprechen?
Und ich finde, dass man sich als Challenge setzen könnte, vielleicht einmal am Tag Nein zu sagen.
Oh.
Also sich quasi aktiv morgens zu sagen, heute sage ich zu irgendetwas Nein.
Ja, das fände ich dann so schön.
Hat man so ein kleines Skript für den Tag, weil man normalerweise aus dem eigenen Muster so schwer rauskommen würde. Und wenn man sich das wirklich aktiv vornimmt und am Ende des Tages sagt, yay, ich habe einmal Nein gesagt, dann hat das direkt einen positiven Beigeschmack und es fühlt sich nicht an, als hätte man jemanden vernachlässigt oder im Stich gelassen.
Ja, und wenn ihr jetzt denkt, shit, ich habe bis jetzt weit gehört, die 45 Minuten, und ich bin mir aber nicht sicher, ist das jetzt nur ein Placebo und ich fühle mich so, weil ich jetzt den Mädels zugehört habe, dann fragt euch einfach mal, wann fühle ich mich ausgelaugt, emotional und von wem?
Mhm.
Wo sage ich ja? Obwohl, wie Anne gesagt hat, ich eigentlich Nein sagen sollte und vor allem, obwohl mein Körper Nein sagt, auch sehr spannend. Wo fühlst du zum Beispiel ein Herzklopfen bei einer Situation, wo du weißt, dass du das jetzt vielleicht nicht für dich tust? Oder wessen Gefühle trage ich gerade oder Emotionen, die nicht meine sind, sondern gehe ins Bett, obwohl ich gerade mit Problemen beschäftigt bin, die ich selber lösen könnte. Aber nein, ich denke an die Probleme der anderen.
Ja.
Und was bräuchte ich eigentlich? Um zwar empathisch zu bleiben, aber ohne mich in dieser Empathie zu verlieren, wenn man zu viel für den anderen tut. Stellt euch mal diese Fragen, schaut mal, ob ihr euch dabei so ein bisschen erwischt fühlt. Aber wichtig ist für euch natürlich auch mitzunehmen aus der Folge, dass dieser Empathy Burnout kein Versagen ist. Und es ist schon gar nicht ein persönliches Versagen. Sollte sich jemand darin wiederfinden, und deswegen reden Anni und ich offen darüber, dass wir uns sehr oft darüber wiederfinden, wie uns regulieren und dann wieder zurückverfallen, dass das Momente sind, die sind handelbar. Und das ist einfach nur wichtig, dass man weiß, dass das nichts Schlechtes ist. Das ist einfach nur, dass ihr ein Mensch seid mit Empathie und Gefühlen, People-Pleaser vielleicht, ein bisschen Hochsensibilität dabei, alles ist dabei, aber es ist kein persönliches Versagen, es ist eher ein Zeichen, nochmal in euch reinzuhören und zu sagen, oh, irgendwas ist da, was mir vielleicht nicht gut tut, gebe ich vielleicht zu viel, bräuchte ich selber Schutz und versuche diese ganze Empathiegeschichte nachhaltig zu betrachten.
Und ich muss dann dazu noch sagen, was ich immer sage, es ist einfacher, ein empathischer Mensch zu sein und zu lernen, Grenzen zu setzen, statt ein egoistischer Mensch zu sein, der lernen muss, empathisch zu werden.
Oh Gott,
das ist schön. Das ist viel, viel schlimmer. Stell dir vor, du bist ein Mensch, der über all diese Soft Skills nicht verfügt.
Lieber Awareness haben und daran arbeiten, um sich zu verbessern und zu wachsen, als ein Arschloch zu sein, narzisstisch, egoistisch und sonst was und den Menschen weh zu tun. Nee, wir bleiben lieber dabei und wir befolgen unsere eigenen Tipps und Tricks und wir freuen uns natürlich zu hören, ob ihr weitere für uns habt, ob es euch genauso geht, ob ihr das Gefühl hattet, shit, ich fühle mich genauso, dann lasst uns gerne austauschen, schreibt uns jederzeit und ansonsten freuen wir uns bis in 2 Wochen. Bis bald.
Bis bald.